Es gab vor fast 20 Jahren, so lange ist das her, aus Kanada eine Bewegung, die unsere deutsche Christenheit ein Stück weit gespalten hat. Bekannt unter dem Namen Toronto-Segen. Da passierte Folgendes: Ein Mann, der hieß Clark, irgendwie Clark. Und er war in der Airport-Gemeinde in Toronto zu Gast und predigte dort. Und irgendwie am zweiten oder dritten Tag oder kurz vor Ende der Woche, der Bibelwoche, predigte er und auf einmal fiel einfach der Heilige Geist. Mancher kann sich darunter vielleicht nichts vorstellen, aber stellen wir uns einfach mal vor, wir sind jetzt hier zusammen und auf einmal wirkt der Heilige Geist in manchen vielleicht etwas mehr, in anderen etwas weniger, aber insgesamt unter uns allen so, dass wir auf einmal anfangen, unsere eigene Sünde zu erkennen, unsere Verkehrtheit, unsere Schwachheit und gleichzeitig merken, Gott ist hier. Seine Liebe ist da. Du kannst ihr förmlich nicht ausweichen. Sie ergreift dich einfach. Du wirst ergriffen von ihm. Deine ganze Gemeinde geht auf einmal auf die Knie und betet und jubelt und singt. Und am Ende sagt man, wir müssen hier wieder zusammenkommen. Und am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder. Dann ging das Wochen, Monate. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, 1, 2, 3 Jahre. Und dieser sogenannte Segen aus dieser Gemeinde verbreitete sich dann im ganzen Land, schwappte rüber hier nach Deutschland, nach Europa. Und wir in Bielefeld waren auch davon ein Stück weit berührt. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, der Mann, der da auch federführend war in der Gemeinde dort, der hieß John Arnott. Und John Arnott hat einmal Folgendes gesagt: Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass die Botschaft von der Vaterliebe Gottes eine der wichtigsten Nachrichten ist, die die heutige Welt hören muss. Sie ist nicht nur zentral für die eigene Gottesbeziehung, sondern auch für die Beziehung mit anderen. Und später hat man auch nicht mehr Toronto-Segen gesagt, man hat dann Vater-Segen gesagt. Denn insbesondere war es wirklich die Nähe zu der Güte Gottes, des Vaters, von dem alles ausgegangen ist, von dem Jesus, sein Sohn, ausgegangen ist und zu dem alles wieder zurückgeht. Denn am Ende wird auch Jesus sich dem Vater unterstellen und Gott wird alles in allem sein. Und dieser Vater wendet sich uns zu. In der letzten Woche habe ich angefangen, über dieses Thema zu predigen, möchte da noch ein bisschen weiter mitmachen. Ich habe dann nochmal so über mein eigenes Leben nachgedacht. Mein Leben ist ein Leben der fortschreitenden Entdeckungen mit meinem Gott. Und ich glaube, das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden von uns. Dein Leben, unser Leben, jedes einzelne Leben kann und soll ein Leben sein der fortschreitenden Entdeckung. Gott, in ihn wachse ich immer mehr hinein, in den Vater, in Christus hinein, mache Erfahrungen mit dem Geist Gottes. Ich öffne mich ihm, ich werde nicht bitter, sondern ich bleibe weich und geschmeidig und Gott kann zu mir reden. Ich hatte schon mal hier gesagt, dass durch meine Mutter in mir sehr frühzeitig ein tiefes Bewusstsein der Güte Gottes hineingelegt worden ist. Aber als ich dann in eine pfingstliche Freikirche kam, war es erstmal mit dieser schönen Erfahrung ein bisschen vorbei. Denn anstatt, dass man dort nur etwas vom Heiligen Geist und von Power gehört hat, hat man viel von Heiligung gehört. Das war damals eine Bewegung in der ganzen evangelikalen Christenheit, die Zeit der Heiligung, die 50er und 60er Jahre waren das. Und so lernte ich, als ich in diese Gemeinde kam, den Gott der Gebote kennen. Kennst du den auch? Der Gott der Gebote, 10 Gebote, Bergpredigt, schaffen wir ja gar nicht. Du musst Dinge tun, der Vater schaut auf dich, er guckt, was du machst. Wandelst du recht vor ihm? Bist du in Ordnung mit ihm? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Der Vater im Himmel sieht dich und er achtet auf dich. Er möchte, dass du ein gutes Leben führst. Und so habe ich den Gott der Gebote kennengelernt. Ich fing an, ein schlechtes Gewissen zu kriegen. Aber der Geist Gottes hat an mir gearbeitet und hat irgendwie angeknüpft an meine allerersten Erfahrungen. Gott ist doch zuerst ein Gott der Güte. Und wenn es auch wahr ist, dass er alles sieht an uns, was wir tun, dann nicht aus dem Grund, weil er uns beobachtet, um uns zu korrigieren, sondern weil er mit uns ist und einfach uns seine Liebe zuwenden möchte. Er ist bei mir und sieht mich, weil er sich freut, dass ich Gemeinschaft mit ihm haben möchte und er Gemeinschaft mit mir haben möchte. Und so kann ich sagen, ist mein Weg ein Weg von dem Gott der Gebote zu einem Gott der Gemeinschaft geworden. Und wenn ich in einer wunderbaren Gemeinschaft mit dem Vater bin, dann möchte ich, oder ich, nicht nur ich möchte, ich kann seine Gebote erfüllen. Und das heißt auch, seine Gebote sind nicht schwer, sagt Jesus. Wenn sie uns schwer erscheinen, dann haben wir eine verkehrte Perspektive von den Geboten Gottes. Wir können einzeln über diese 10 Gebote einmal sprechen und entdecken, was sich in diesen Geboten eigentlich verbirgt. Da verbirgt sich nicht ein Du sollst, sondern eine wunderbare Schöpfung Gottes, die wir bewahren wollen und die er um unsretwillen gemacht hat. Und ein weiterer Weg ist es dann gewesen, der Weg von einem Gott des schlechten Gewissens zum Papa der Heilsgewissheit. Und davon habe ich ja letztes Mal gesprochen. Benni, ist es möglich, dass wir mal auf diese PowerPoint zurückgreifen? Ja, das ist gut. Ich bleibe am besten hier stehen, weil das dann ja auch aufgenommen wird. Wir sehen hier Folgendes. Ich hatte das beim letzten Mal nicht dabei und habe das nur so mit Bewegung versucht, uns zu zeigen. Entscheidend ist, wir sind geschaffen worden für eine wunderbare Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Die Tatsache, dass wir da unten stecken geblieben sind, im Verderben, bedeutet nicht, dass das die eigentliche Bestimmung Gottes für uns war. Unsere Bestimmung war, mit ihm in tiefer Beziehung zu sein. Die Sünde hat uns dann verführt. Misstrauen ist in unser Herz gekommen. Und wir haben Gott nur noch sehen gelernt als jemand, der ständig uns nachspioniert und guckt, was wir alles machen. Und wehe, wir haben etwas Verkehrtes gemacht. Dann haben wir wieder ein schlechtes Gewissen. So war das ja mit Adam. Gott fragte nur Adam, wo bist du? Und Adam hatte sich versteckt. Warum hat er sich versteckt? Weil auf einmal der Gott der Liebe und der Gemeinschaft zu einem Gott der NSA, zu einem spionierenden Gott, zu einem Richtergott geworden war. Und er fürchtete sich. Aber Gott wollte ihn nur ziehen. Adam, ich bin wieder da. Ich möchte doch eigentlich Gemeinschaft mit dir haben. Und so sind wir unten stecken geblieben im Verderben. Aber Jesus Christus ist gekommen und hat uns auf den Weg der Gnade gebracht. Nur Gnade bringt uns zum Vater. Der Versuch des Haltens der Gebote Gottes bringt uns nicht zum Vater. Der Versuch, ein heiliges Leben zu führen, bringt uns nicht zum Vater. Ich habe es erlebt, wie viele Gemeinden versucht haben, eine sogenannte reine Gemeinde herzustellen, wo alle Geschwister in wunderbarer Heiligkeit vor Gott stehen. Und das ist missglückt, weil wir von uns aus nicht heilig sein können. Aber Gnade, immer das neue Ergreifen der Vaterhand Gottes, bringt uns zu ihm. Das nächste Bild. Und jetzt sehen wir, wie wir an den verschiedenen Stationen Gott verschiedene Namen geben können. So, wenn wir die Beziehung zum Vater sehen und wie er uns geschaffen hat im Paradies und sehen, wie die Welt schön geworden ist, alles war wunderbar und gut, das ganze Universum, so beten wir den Gott, den Schöpfer an. Und ich tue das auch sehr oft, wenn ich spazieren gehe, morgens auf dem Weg zur Arbeit, ich komme durch eine wunderbare Natur und es ist ein Bach und ich sage, Gott, du bist wunderbar, wie hast du alles schön gemacht. Dann weiß ich aber auch, er ist der Richter. Und manchmal bin ich traurig über meine eigene Sünde und Schuld, manchmal sehe ich einfach nur die Schuld in unserer Welt und sage, oh Gott, du bist Richter über diese Welt, aber du bist gekommen, um für uns zu sterben. Also sehe ich dann sofort die nächsten beiden, oder das nächste Bild, danke. So sehe ich dann sofort den Retter. Du bist nicht nur Richter, du bist ja zum Retter geworden. Und wenn du uns gerettet hast, dann kommen wir nicht mehr ins Gericht, sagt uns die Heilige Schrift. Du bist unser Retter. Und wenn du unser Retter bist, dann bist du Gott bei uns und mit uns, nämlich Immanuel. Und so kann ein Gebet zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Gott, ich danke dir für die Natur und wie du mich geschaffen hast von Mutterleibe an. Du bist Gott, mein Schöpfer. Und du bist Gott, der Richter. Aber du bist gekommen, um in Christus uns vom Gericht zu erlösen. Deswegen danke ich dir für deine Rettung. Ich danke dir. Du hast mich gerettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Du bist mein Immanuel. Du bist mein Gott, der bei mir ist und der mich an dein Herz zieht. O Vater, ich darf zu dir Vater sagen. Ich darf zu dir Papa sagen, so haben wir am letzten Sonntag gesagt. Ich darf zu dir sogar Abba, und das heißt Papilein. Ich habe euch die einzelnen Stufen dann noch erklärt. Das will ich jetzt nicht mehr tun, mich nicht wiederholen. Ich wollte noch einmal sagen, wir dürfen in unseren Gebeten, wenn wir Gott beim Namen nennen, wenn wir sagen Herr, dann meinen wir damit etwas. Wenn wir sagen Vater, dann meinen wir damit etwas. Wenn ich bete Jesus, dann meine ich damit etwas. Diese Namen, die sind nicht einfach so da drauf gelegt, sondern die haben eine Bedeutung. Und wir wollen da ein bisschen versuchen, darauf zu achten, wenn wir beten. Alle diese Namen stehen uns zur Verfügung und die ganze Palette von der Schöpfung, von dem Pazifischen Ozean und den wunderschönen Alpen bis hin zur Nordsee und dann der Weg Gottes mit uns Menschen, der Richtergott, können wir auch an Israel denken, an den Weg Gottes mit uns Menschen. Und an den Retter Jesus, an Immanuel und an Papa und an Abba. Und noch auf eine Sache, die will ich wiederholen. Dazu gucken wir uns jetzt nochmal so ein Bild an. Ich hatte euch versprochen, dieses Bild mitzubringen von Yahweh. Vielleicht kommt das noch hinten dran. Ich hatte über diesen Namen gesprochen. Yahweh, ich bin, der ich bin und ich bin der, der ich sein werde. Und in Israel gibt es dieses wunderbare Zeichen. Und schon im Alten Testament können wir sehen, Yahweh war nicht nur eine philosophische Bezeichnung, ich bin, der ich bin, oder ich bin der, der ich sein werde, sondern Yahweh, Gott, offenbarte schon im Alten Testament, dass er ein Gott der Tat, der Zuwendung, der praktischen Zuwendung sein wollte. Ist es nicht dahinter, Benny? Direkt hinter der? Okay, das tut mir dann leid. Dann... das sind diese vier großen Buchstaben, J, H, W, H. Und eigentlich hat man herausgefunden, dass dieses Ich bin, der ich bin und ich bin der, der ich sein werde, eigentlich noch tiefer bedeutet, ich bin für dich der, der ich bin. Also nicht ein Gott, über den wir spekulieren können, sondern der unserer Spekulation zuvorkommt, indem er auf uns zukommt und in uns wohnt und mit uns Gemeinschaft hat. Und so beten wir, Yahweh, dein Heiland, dein Heiler, dein Arzt oder Yahweh, der Friedefürst. Ich bin nicht nur der, der ich bin, sondern ich bin es für dich und schaffe Frieden in dir. Ich möchte gerne mit euch einen Predigttext einmal anschauen, den ich über dem heutigen Morgen gestellt habe. Und der ist in Jesaja 43, Vers 18 bis 19. Da muss ich mich vertan haben. Nein, nein, das sind die anfänglichen Verse. Jesaja 43, Vers 1 bis 7. Ich lese einen Teil daraus vor. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So oft du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie sollen dich nicht überfluten. So oft du durchs Feuer gehst, du sollst nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dir nichts antun. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin, Äthiopien und Saba an deiner Stadt. Weil du kostbar bist in meinen Augen, wertvoll für mich und ich dich liebgewonnen habe. Darum gebe ich Länder als Lösegeld für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Liebe Geschwister, das steht im Alten Testament. Was haben wir vom Alten Testament gehört? Ein fürchterlicher Gott, ein furchterregender Gott. Mit wem kann man mich vergleichen? Die 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst. Das erste haben wir schon überhört. Ich bin dein Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft, aus dem Knechtshaus Ägypten erlöst hast. Nein, wir haben nur gehört, du sollst, du sollst, du sollst. Und ich denke, ich möchte gerne unsere ganze Perspektive freimachen für eine ganz neue Sicht von unserem Vater. Hier heißt es, er hat uns geschaffen. Er hat dich erlöst. Wenn du anfängst, dir Gedanken zu machen, Gott, wie bist du? Ich möchte dich ein bisschen verstehen. Ich möchte mit deinen Gedanken dich so ein bisschen definieren können. Wie bist du denn? Er sagt, Papalapap, mein Kind, ich komme zu dir. Ich erlöse dich. Ich bin bei dir. Ich bin dein Retter. Du bist kostbar in meinen Augen. Du bist wertvoll für mich. Ich habe dich lieb gewonnen. Ich gebe Länder als Lösegeld für dich hin. Ich bin mit dir. Unser Gott hat Wohlgefallen an uns. Unser Gott mag uns und will uns. Und ich möchte mit uns ganz kurz, es sind 7 Punkte, mache ich ganz kurz, die wir in besonderer Weise betrachten können. Da ist einmal zum Beispiel, der Vater hat Wohlgefallen an mir. Könntest du das für dich persönlich sagen? Schließen wir einfach mal, wer will, unsere Augen und beten in unserem Herzen, Vater, du hast Wohlgefallen an mir. Wir können das beten und sagen. Matthäus 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Etwas später im 12. Kapitel. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele, das sagt Gott von sich, Gott hat eine Seele, wusstet ihr das? Er hat eine Seele. Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Matthäus 17, Vers 5. Während er noch redete, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und in Lukas 12, 32 steht, fürchte dich nicht, jetzt spricht er uns an, du kleine Herde, das stimmt ja wirklich wortwörtlich, stimmt's? Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Du brauchst keine Angst mehr vor Gott haben. Du brauchst keine Angst vor einem Richter haben. Denn du bist erlöst, du bist aus dem Gericht befreit worden und du bist in den Armen deines Vaters geborgen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott hat Wohlgefallen an dir. Das Zweite, der Vater weiß, was du brauchst. Matthäus 6, Vers 8, seid ihnen nun nicht gleich, denen, die nur zum Schein lange Gebete verrichten und so weiter. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe denn ihr bittet. Ich wünschte, Gott könnte in unserer Gemeinde auch einen neuen Geist des Gebetes hervorrufen, in der Weise, dass wir nicht zu schnell in die Fürbitte gehen. Lieber Gott, hilf da, lieber Gott, mach da und lieber Gott, tu doch das. Wenn wir vor dem Vater sind und vor Jesus, dem Sohn, und im Heiligen Geist Gemeinschaft haben, dann weiß der Vater schon, was unsere Not ist. Wir können die Not, denke ich, beschreiben. Wir können es sagen. Und es ist auch in Ordnung, wenn wir bitten. Aber bitte in einer Art und Weise, du musst Gott weder zwingen, das geht sowieso nicht. Und du musst auch nicht lange lamentieren, sondern du könntest vielmehr einfach im Vertrauen sagen, Vater, ich denke einfach daran, wie schlecht es jetzt dem Otto ergangen ist mit seinem Knie. Und ich weiß, du bist jetzt bei ihm und du richtest ihn wieder auf. Jetzt sage ich das mal anders. Oh, lieber Gott, da ist der Otto und er hat ein krankes Knie. Ich sage dir das. Ja, er hat ein krankes Knie, weißt du das? Und ich möchte dich jetzt bitten, du hast doch gesagt, du willst heilen. Ich bitte dich jetzt, dass du Ottos Knie heilst. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist. Entschuldigt bitte, ja? Und ihr müsst das für euch spüren. Aber kommt im Vertrauen zum Vater. Er weiß, was ihr bedürft. Er weiß, was alle bedürfen. Und im Vertrauen dürfen wir dann auch bitten. So wie ein Kind auf den Schoß des Vaters kommt und sagt, Papa, oh, ich hätte so gerne einen Groschen für ein Kaugummi. Oder Mutter, oh, ich hätte so gerne ein Glas Wasser. Oh, mein Kind, ich gebe dir eins. Das ist ein Unterschied. Als wenn ein Kind voller Angst zur Mutter käme oder zum Vater und meint, lange etwas darstellen zu müssen, um den Vater zu bewegen, zu helfen. Der Vater weiß, was du brauchst. Drittens, der Vater möchte erkannt werden. Es ist nicht so, dass wir nur zu Jesus beten und sagen, Jesus hier, Jesus da und lieber Jesus, hilf doch und mach und tu, sondern Jesus möchte uns zum Vater führen. Ich lese dazu Matthäus 11, Vers 27. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Und er will es. Er möchte mir offenbaren, wie der Vater ist. Und immer mehr erkenne ich das. Ich bin dankbar für den Weg, den ich gegangen bin. Geschwister, ich muss langsam erkennen, lange Zeit habe ich gedacht, ich wäre noch ein junger Kerl. Versteht ihr? Ich bin ziemlich lang ein junger Typ gewesen. Also mindestens bis 40. Mindestens bis 40 war ich im Prinzip richtig jung geblieben, fühlte mich mit jungen Leuten pudelwohl. Das war auch noch ein bisschen mit 50 so, aber jetzt eher nicht mehr. Ein langes Leben liegt hinter mir. Ich danke Gott jeden Tag dafür. Und ich bedenke diesen ganzen Weg, den ich mit ihm gegangen bin und der von Offenbarung zu Offenbarung gegangen ist. Denk nicht, du hättest Gott erkannt. Sag eher, oh Gott. Ich habe dich noch gar nicht richtig erkannt, aber ich möchte dich erkennen. Und bleib da drin und du wirst merken, es geht von Offenbarung zu Offenbarung. Dann bleibst du auch beweglich. Dann wirst du kein alter Typ, dann wirst du nicht senil. Du bleibst jung und dynamisch. Du bleibst ja Kind. Wir sind Kinder unseres Vaters im Himmel. Das vierte, der Vater offenbart wiederum Jesus. Jesus führt uns dazu, dass wir mehr und mehr den Vater erkennen. Und wenn wir den Vater erkennen, dann erkennen wir auch Jesus wieder ganz neu. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Vater in mir offenbart Jesus. Vielleicht ist das neu für den einen oder anderen. Vielleicht ist es nicht neu, dass du weißt, Jesus offenbart dir den Vater. Aber vielleicht ist es neu, zu erkennen, dass erst der Vater und das Erkennen des Vaters wieder neu mich Jesus erkennen lässt. Das fünfte. Der Vater hat ein Gemüt und Gefühle. Ein Gemüt und Gefühle. Ich weiß, ich habe das von meiner Mutter. Meine Mutter hat lange Jahre Seelsorge gemacht. Und sie hat immer Wert darauf gelegt, dass Menschen anfangen zu entdecken, was für ein Gemüt sie haben. Und sie hat das Gemüt folgendermaßen beschrieben. Es ist wie ein Wadi, ein Flussbett. Wir wissen das so. In den Wüsten gibt es solche Flussbetten und die sind manchmal trocken und zur Regenzeit werden die mit Wasser gefüllt. Und du bist so ein Flussbett, ja. Dieses Flussbett ist entstanden bei den Flüssen in vielen Jahrtausenden oder Millionen von Jahren, ist jetzt egal. Auf jeden Fall haben die Kräfte der Natur diesen Fluss hervorgebracht. Und der Fluss fließt natürlich immer da, wo es am flachsten ist oder immerhin zur tieferen Stelle. Und so hat sich ein Flussbett gegraben. Dein Leben ist wie ein Flussbett. Die Zeit, deine Erfahrungen, deine Begegnungen haben dein Leben in einer bestimmten Weise geformt. Das kann man nicht großartig verändern. Aber durch dieses Gemüt, durch dieses Flussbett fließen die Gefühle. Auf die hast du einen Einfluss. Du kannst auf deine Gefühle achten, wie du sie zulässt. Du kannst Staumauern errichten. Du kannst daran etwas tun, wie du damit umgehst. Auf jeden Fall bestehen wir aus diesem Gemüt und den Gefühlen. Und wenn es hier heißt in Lukas 15, Vers 20, und er, der verlorene Sohn, machte sich auf und ging zu seinem Vater, aber als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und der Vater fiel ihm um den Hals. Vielleicht hast du es bisher so gelesen, dass der Sohn kam und dem Vater zu Füßen fiel. In der Bibel steht, der Vater kam zu ihm und fiel ihm. Gott, der Schöpfer des Himmels und des Universums, kommt zu mir und fällt mir um den Hals. Gott wurde bewegt. Er hatte ein bestimmtes Gemüt. Das Gemüt war, dass er seinen Sohn liebte, seine Söhne, die Kinder, alle Menschen liebte. Das ist Gottes Flussbett, das ist sein Gemüt, seine Seele. Und jetzt kommt der verlorene Sohn und auf einmal fließt Wasser durch das Flussbett. Und er sieht ihn und die Gefühle übermannen Gott, den Vater. Und er fällt seinem Sohn um den Hals. Gott hat Gefühle. Gott ist der Vater, sechstens, allen Erbarmens. Gepriesen, 2. Korinther 1, Vers 3, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Wenn du eine Mutter bist und ein Vater, der ein Erbarmen hat, so wie Otto gerne möchte, dass Jonathan jetzt zu ihm hinkommt, ist doch so. Und vor allen Dingen, wenn jetzt Jonathan stürzen würde und sein Knie so richtig rot würde. Das ist jetzt noch nicht der Fall, aber das wird kommen. Also ich hatte ein Alter, ich weiß nicht, wann das war, ich schätze mal von 6 Jahren an, bis zum 10. Lebensjahr hatte ich immer nur ein offenes Knie. Denn wir liefen ja in Lederhosen. Von Ostern bis zu meinem Geburtstag am 24. Oktober. Nur Lederhose, das heißt immer offene Beine und ständig stolpern, hinfallen in den Trümmern des zerbombten Deutschlands der damaligen Zeit. So, und dann fällt Jonathan und verletzt sich am Knie und fängt an zu weinen und kommt zu Otto hin. Und Otto, welche Gefühle sind dann in dir? Mann, Jonathan, pass auf gefälligst, wo du langläufst. Das darf dir doch nicht passieren. Ich habe dir doch schon 1000 Mal gesagt. Nein, er nimmt Jonathan, setzt auf seinen Schoß und tröstet ihn, stimmt's? Ja, siehst du. Das Letzte. Er ist der Vater der Gemeinschaft. 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Wenn du in der Hausgruppe, im Gebet oder wo zusammen kommst mit anderen Menschen und ihr betet, dann ist der Jesus mitten unter euch und der Vater und der Geist Gottes. Und so haben wir in allen Gemeinschaft. Meine Predigt hatte jetzt den Titel Unser Vater, ein Gott der Zuwendung. Ich wünsche mir, so wie ich an mir sehe, dass es ein Weg gewesen ist und ich die Dinge, die ich heute gepredigt habe, die habe ich nicht schon immer so gesehen. Die haben sich entwickelt. Das sind Offenbarungen. Und ich wünsche mir, dass wir Gottes Offenbarung erleben, seine Zuwendung zu uns, erleben ihn mit seinen verschiedenen Namen. Danke, Benny, dass du das da dran gelassen hast. Ich ermutige euch, Erfahrungen zu machen, indem ihr die verschiedenen Namen gebraucht. Ihr könnt auch sagen, Jahwe, du bist der Gott meines Trostes und du tröstest mich jetzt. Gebraucht die Namen Gottes ganz bewusst, denn in ihnen drückt sich seine Zuwendung aus.